Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 5. Dezember von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 36 Minuten.
Auch von mir nochmal einen guten Morgen an euch alle hier vor Ort und auch an alle, die uns im Moment oder später per Video zuschauen oder sich das anhören. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Wie schon mehrfach heute gehört und betont, wir haben heute den zweiten Advent und wir gehen zu auf Weihnachten und es gibt so eine Zeile, die viele von uns kennen, es begab sich aber zu der Zeit. Da wird einem gleich ganz weihnachtlich ums Herz. Den Anfang vom Lukas-Evangelium der Weihnachtsgeschichte in Kapitel 2. Es begab sich aber zu der Zeit. Weihnachtliche Gefühle, viele begeben sich in diesen Tagen auf Stimmungssuche. Man hat so ein Gefühl von Weihnachten, vielleicht von der Kindheit her oder so, dass man so denkt, wie ist es schön? Wie kann Weihnachten schön sein? Ich habe wieder mal, wie letzte Woche auch schon, ein paar Originalfotos mitgebracht aus der Zeit Jesu. Bethlehem zur Zeit Jesu bei Nacht, also Schnee und Tannenbäume und auch eine gemütlich beleuchtete Kirche. So sah das ganz gewiss aus. Und die Hirten sind auch schon dabei, dass sie laufen und dahin kommen und die Engelein singen. Das ist jetzt nicht ganz original aus der Zeit, sondern es ist aus einem Werbespot von einer Schokoladenfirma, die uns jedes Jahr damit erfreut und alle Klischees abklappert, die es überhaupt so geben kann zu Weihnachten, was wir uns so wünschen. Genau genommen, als dieser Bericht, diese Geschichte von der Geburt Jesu im Lukas oder bei Matthäus aufgeschrieben wurde, da war Weihnachten oder Heiligabend noch lange nicht in Sicht, dass das überhaupt mal zu einem Feiertag oder irgendwas und mit Schnee zu tun haben könnte. Das ahnt man damals nun überhaupt nicht. Wir wollen heute mal den Versuch heute Morgen unternehmen, uns hineinzuversetzen. Wie haben damals, als Lukas das geschrieben hat, die Leute das gehört und gelesen? Was leuchtete bei denen da so auf? Und bei der Vorbereitung der Predigt habe ich gemerkt, das wird heute Morgen mehr eine Bibelarbeit als alles andere. Also habt Nachsicht. Und wenn manches zu viel ist an Bibelstellen oder auch an, es kommen auch so ein paar Daten vor, Jahreszahlen, dann gibt's ja die Möglichkeit, das nochmal in Ruhe nachzuhören, wenn du merkst, das will ich noch mir nochmal anhören. Das ist vielleicht ein bisschen viel geworden, aber wir wagen mal einen genauen Blick. Also die ersten 5 Verse von der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium Kapitel 2. Zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus, im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius römischer Statthalter in Syrien war. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Bethlehem, aus der David kam, denn er stammte von David ab. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Das ist also jetzt nicht die klassische Luther-Übersetzung, sondern nach der Basisbibel. Es fängt damit an, dass zu der Zeit oder in dieser Zeit steht da. Jetzt kann man fragen, wann war das denn nun eigentlich genau oder in etwa? Wann soll das passiert sein? Und dass der Lukas das nicht als Märchen verstanden hat, es war einmal, na, das ist ja so ganz unbestimmt, macht er dadurch deutlich, dass er uns hier gleich ein paar Namen präsentiert. Zunächst der Kaiser Augustus, das ist der Kaiser schlechthin, den es im Römischen Reich gegeben hat, der erste Alleinherrscher, er hat sehr lange regiert, er lebte von 63 vor Christus bis 14 nach Christus. Diese Büste, die ihr da seht, soll in München in der Glyptothek stehen. Habe ich noch nicht geschafft, da mal hinzukommen. Habe ich mir aber dringend vorgenommen, mir ihn mal anzusehen. Und so wird er auch ausgesehen haben. Es gibt viele, viele Bilder von ihm. Augustus war der Kaiser schlechthin. Und dann der zweite, der hier genannt wird, ist der Quirinius, Statthalter in Syrien, römischer Statthalter. Wir haben eine andere Überlieferung von Josephus. Das ist ein römisch-jüdischer Geschichtsschreiber gewesen. Und der hat gesagt, dass dieser Quirinius 6 nach Christus in Syrien, da gehörte dann Israel dazu, zur Provinz, zur römischen Provinz, römischer Statthalter war und eine Volkszählung durchgeführt hat. Das wären also schon mal zwei Namen, wo wir das so ein bisschen einsortieren können, wann das gewesen ist. Der noch viel wichtigere Name, der hier vorkommt, hier nicht vorkommt, aber der auch von Lukas genannt wird am Anfang, ist Herodes. Den kennen wir gut, zumindest aus dem Matthäusevangelium. Aber Lukas fängt sein Evangelium damit an, dass er schreibt, zur Zeit, als Herodes König von Judäa war, und dann kommt die Geschichte von Zacharias und andere, das ist Herodes der Große. Oder auch eben berühmter bei Matthäus, in Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren, zu dieser Zeit war Herodes der König. Nun weiß man, das war auch ein ziemlich berühmter König, also eigentlich der berühmteste von den jüdischen Königen, zumindest zur Zeit der Römer, dass der 73 bis 4 vor Christus gelebt hat. Und alle, die jetzt ein bisschen mitgerechnet haben und mitgezählt haben, merken, irgendwas passt hier nicht so ganz. Zwischen 6 nach Christus und 4 vor Christus sind 10 Jahre ungefähr. Ich weiß gar nicht, sind glaube ich auch nur 9 Jahre. Man weiß gar nicht genau, wie man da zählen soll, um null rum. Das ist also eine Spannung, die nicht so ganz zueinander passt. Und es gibt viele Versuche, das aufzulösen, ob sich Lukas nicht so ganz genau wusste, wie das mit Quirinius war oder der Josephus sich vertan hat oder es da irgendwelche Doppelungen gibt. Man weiß es nicht genau. Aber so ganz auf den ersten Blick passt das nicht zueinander. Aber man ist sich einig, dass Jesus tatsächlich zur Zeit von Herodes geboren wurde. Das muss so gewesen sein und deswegen Jesus wurde mindestens vor 4 vor Christus geboren. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann das denn sein? Wie kann Jesus, der doch geboren ist bei null, wie kann der denn vor seiner Geburt geboren worden sein? Tatsächlich ist unsere Zählung, die wir haben, dass wir also bei null anfangen und bis null und dann erst 500 nach Christus erfunden worden von einem Mönch, der sich die römischen Kaiserlisten genommen hat und mal versucht hat auszurechnen, wann ist denn Jesus geboren? 500 nach Christus ungefähr. Und dafür ist er ziemlich gut gewesen, also hat sich nur um 4 Jahre vertan. Das ist erstaunlich und es gab damals noch kein Wikipedia, wo man mal schnell nachgucken kann, wie war das denn damals. Also ziemlich genau, aber nicht ganz getroffen. Also Jesus, um diese Zeit ist er geboren worden. Und nun möchte ich uns mitnehmen zu einigen Beobachtungen, die noch in diesem kurzen Text stecken, in dieser kurzen Einleitung, die uns hier der Lukas geschrieben hat, um so ein paar Dinge deutlich zu machen. Wie gesagt, der erste, der hier auftaucht, ist der Kaiser Augustus. Das war der erste echte Alleinherrscher in Rom im Laufe seiner Zeit und der dann auch prägend wurde für alle, die danach kommen. Ich habe mal, jetzt kommt tatsächlich Wikipedia, gefunden, wie seine komplette Bezeichnung war. Wenn man ihn also richtig ansprechen wollte, dann musste man viel Luft haben und sich das gut merken. Ich will das jetzt hier alles gar nicht vorlesen. Also ein paar Hinweise. Imperator hat jetzt nicht mit Star Wars etwas zu tun, sondern er ist also der Herrscher wie Caesar, Julius Caesar, der Kaiser. Er ist der Sohn des Vergöttlichten. Er ist also Sohn von Caesar, der sowas Ähnliches schon wie eine Vergöttlicht wurde. Dann ist Augustus selber ein Ehrentitel, der hieß eigentlich ursprünglich anders, ist der Erhabene. Da merkt man schon, was in diesem Namen drin steckt. Und er nannte sich Pontifex Maximus. Ich weiß nicht, ob du diesen Titel schon mal gehört hast. Der Papst ist eigentlich der Pontifex Maximus heutzutage, der oberste hohe Priester. Im Römischen Reich gab es Unmengen an unterschiedlichsten Religionen. Da war man sehr großzügig, jeder konnte seine Religion halten, wie er wollte. Es gab also nicht die römische Religion. Aber Augustus macht deutlich, ihr könnt glauben, was ihr wollt und wie ihr glaubt, aber ich bin der oberste Priester von allem. Also ich stehe auch bei eurer Religion ganz oben an. Und wir merken schon, dass da hier und da Probleme auftauchen können, ob man das nun akzeptiert oder nicht. Dann hat er noch viele Titel, die seine Regierung aussprechen. Dann nannte er sich auch noch Pater Patriae, Vater des Vaterlandes. Das gibt einem noch sowas richtig Familiäres, wenn man dann beherrscht wird von so einem Kaiser Augustus und vielleicht mit Gewalt unterdrückt wird und weiß, aber er ist eigentlich unser guter Vater, der so über sein Volk wacht, dann macht das doch gleich richtig was sympathisch. Also, das ist so sein kompletter Titel. Und nach seinem Tod, 14 nach Christus, direkt in dem Jahr, wurde er dann Divus Augustus Divi Filius genannt. Und das heißt göttlicher Augustus, Söhnen des Göttlichen. Damit ist, wie gesagt, sein Vorfahr der gemeint. Er wurde also sozusagen zum Gott erklärt. Nicht so richtig hundertprozentig, er ist nicht so ein richtig echter Gott, das weiß man auch, aber er bekommt den Status eines Gottes. Und mit ihm danach auch alle anderen römischen Kaiser, die das dann auch so, denen das so gesagt wurde. Also wenn Lukas hier uns den Kaiser Augustus so zu Anfang präsentiert, haben wir eine erste Beobachtung. Lukas stellt uns hier sozusagen einen ersten Gottessohn vor, der das zumindest von sich so angenommen hat und in diesen Status gehoben wurde. Und mit ihm dann auch alle anderen Kaiser, die später gekommen sind. Das war schon mal so ein erster Merker. Und im ganzen Römischen Reich gilt das, was er sagt und was er anordnet. Das ist jetzt in dieser Übersetzung eigentlich steht da Ökumene. Das Wort kennen wir aus anderen Zusammenhängen heutzutage. Ökumene, das ist die ganze bewohnte Welt, der Erdkreis. Das Römische Reich war zu der Zeit maximal ausgedehnt, ganze Mittelmeer, überall wo halbwegs Kultur herrscht, da herrschen die Römer, also in der bewohnten Welt. Überall da, wo Welt ist, da herrscht dieser König, da herrscht dieser Kaiser, da hat er was zu sagen. Also, Lukas stellt uns hier einen ersten, in Anführungszeichen, Gottessohn vor, der über die ganze Welt herrscht. Und dieser Augustus nannte sich selber Retter und Herr von allem. Das war sein Titel, mit dem er dann auch losgelegt hat. Er ist Retter und Herr von allen, die irgendwo in seiner Welt leben. Und seine Welt ist eigentlich alles andere. Alles, was außerhalb davon ist, gilt sowieso nicht. Und der nächste Punkt, der wichtig ist, es wird eine Volkszählung durchgeführt. Dieses Wort Volkszählung oder als Hauptwort oder als Tätigkeitswort kommt in diesen drei kurzen Versen gleich dreimal vor. Und gleich später im Vers 4 oder 5 kommt es nochmal vor. Also hier zeigt uns Lukas so mit der Nase drauf, Volkszählung, das ist ein Stichwort, das solltet ihr euch merken. Hier steht ein Wort auf Griechisch und dann andere Worte aus dieser Wurzel. Apographe heißt das. Das ist ein Fachbegriff, den man kannte. Dieser Fachbegriff meint die offizielle Einschreibung jedes Einwohners und damit sind natürlich die männlichen Einwohner nur gemeint. Die anderen gelten nicht, die werden mitgezählt, aber haben kein eigentliches Bürgerrecht. Und man schreibt sich ein in Alter, Beruf, Frau und Kinder und hat natürlich ein Ziel. Wenn das der Kaiser oder auch alle anderen machen, dann wollen die nicht nur statistisch wissen, wie viel sind wir denn nun eigentlich, sondern es geht immer um Militärdienst. Wen können wir zum Militärdienst einziehen? Und es geht vor allen Dingen um die Kopfsteuer. Und das ist ein ganz, ganz kritischer Punkt. Wenn man Steuern erhebt, und Steuern gibt's, solange die Menschen sich in Städten zusammenfinden, wurden Steuern erhoben, dann kann man das Land, also Eigentum versteuern, vielleicht ein Haus oder sonst was. Aber wenn man die Kopfsteuer erhebt, dann bekommt man Zugriff auf jeden. Egal wie arm oder wie reich du bist, du sollst Steuern zahlen. Und dadurch musst du dich, und dafür musst du dich eintragen. Es gibt Theorien, dass die Frage, wann haben die Menschen angefangen, überhaupt Schrift zu erfinden, was aufzuschreiben, das muss man ja irgendwann mal anfangen. Und das hat viel mit Steuerwesen zu tun. Also die ersten schriftlichen Zeugnisse, die wir haben, so Keilschrift und sowas, das sind Steuerlisten. Dass man aufschreiben muss, wen gibt's denn eigentlich und Ein- und Verkauf. Also es geht um Rechnungen machen. Wahrscheinlich hat man deswegen angefangen, überhaupt was aufzuschreiben. Also das gehört zur Menschheit dazu. Kopfsteuer ist aber was Kritisches. Da kriegt der Herrscher Zugriff auf jeden Menschen. Also Lukas stellt uns hier Augustus vor, der Anspruch erlebt auf das Leben von jedem Menschen. Der also nicht nur sagen will, die Reichen will ich besteuern oder die Grundstücke haben, sondern jeder. Ich krieg Zugriff auf jeden. Und das betrifft dann auch jeden Menschen, egal wo man lebt. Also die dritte Beobachtung, die große Weltpolitik betrifft unmittelbar jeden Menschen, auch in der tiefsten Provinz. Es ist mir vielleicht völlig egal, wer da gerade weit weg in Rom Kaiser ist. Was interessiert mich das, wenn ich in Galiläa Fischer bin oder sonst was? Aber den interessiert das, dass ich da lebe. Und er hat seine Leute, die dafür sorgen, dass sogar ich Steuern erheben muss. Kleiner Sprung auf uns heute. das geht uns ja auf einmal so ähnlich. Zumindest haben wir das in den letzten Jahren bis Jahrzehnten gelernt, dass uns das auf einmal was angeht. Früher hat man gesagt, was stört's mich, wenn in China ein Sack Reis umfällt? Das ist völlig egal. Mittlerweile haben wir gelernt, wenn in China 100 Sack Reis umfallen, dann betrifft uns das auf einmal. Auf einmal gehen die Energiekosten hoch oder die Lieferketten funktionieren nicht mehr oder wir müssen uns über Umweltschutz und solche Sachen nachdenken, wenn wir bei Amazon irgendwas bestellen. Oder jetzt gibt es eine Virusvariante aus Südafrika. Weißt du, wie weit weg Südafrika ist? Also es weiß, wenige waren da mal, die meisten von uns werden da nie hinkommen. Das interessiert uns auch überhaupt nicht. Aber es hat nicht Wochen oder Monate gedauert, dass uns das auf einmal betrifft, sondern das hatte Stunden gedauert oder Tage. Oder eigentlich, als wir wussten, dass es die gibt, war die schon da. So vernetzt sind wir miteinander. Es geht uns was an. Und wenn dann die Politiker irgendwo beschließen, selbst wenn es so ein chinesischer Politiker ist oder in Amerika oder in Russland oder sonst wo, auf einmal betrifft uns das hier sogar. Wir leben jetzt in München, vielleicht nicht in der Provinz, aber es betrifft uns unmittelbar. Und so war das damals auch. Wenn der Augustus irgendwas beschließt, dann hat er seine Leute, die das weitergeben, 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 bis das dann sogar in Galiläa ankommt. Und was macht man dann? Hier steht, alle machen sich auf den Weg, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen, jeder in seine Heimatstadt. Man muss sich dazu verhalten. Man muss damit irgendwas machen. Also ich kann nicht nur sagen, es ist ja nett, dass der da irgendwas beschlossen hat. Ich nehme das mal zur Kenntnis und leg's weg, sondern ich muss irgendwas damit machen. Ich muss entweder losgehen, die Steuern mich eintragen lassen, oder ich lasse es. Ich gehe in Widerstand oder ich gehe demonstrieren oder ich mache sonst was. Aber irgendwas muss ich machen. Ich kann das nicht nur einfach zur Kenntnis nehmen. So war das damals auch. Ja, und dann lesen wir hier von Josef und Maria, dass sie sich auf den Weg machen. Genau genommen, der Josef, der nimmt seine Frau mit, seine zukünftige, und sie lassen sich da eintragen. Volkszählung. Dem Stichwort wollen wir jetzt noch ein bisschen nachgehen. Die meisten von uns, glaube ich, sind alt genug, dass sie sich noch an die Volkszählung 1987 erinnern. Das habe ich gefunden. Eine gute Sache. Dafür wurde Werbung gemacht. Volkszählungen sind immer so eine heikle Angelegenheit. Also ich erinnere mich noch, dass man so ein Packen bekommen hat, die man alle irgendwie ausfüllen musste. Und dann habe ich es nicht weggeschickt. Ich habe das Gefühl gehabt, das lasse ich nicht mit mir machen. Solche Transparenz, der gläserne Bürger. Ich glaube, ich weiß nicht, was da alles drin stand, aber im Vergleich zu dem, was Google heute von uns weiß oder sonst wer, ist das, glaube ich, lächerlich, was da drin war. Aber es war so das Gefühl, der Staat will Zugriff haben auf mich. Der will Sachen wissen, die ihn nichts angehen. Das ist immer heikel mit so Volkszählungen. Man muss sich verhalten. Man muss fragen, bin ich loyal? Fülle ich das also aus und mach das oder lass mich zählen? Mach da mit oder gebe jetzt, was weiß ich, in der Corona-App an, darf weiterverwendet werden oder nicht? Oder mache ich es nicht? Gehe ich in sowas Ähnliches wie einen Widerstand? Und in Israel waren Volkszählungen noch mal kritischer. Das hatte nämlich noch einen Nebenspielraum, dass man in Israel nicht nur einfach sich zählen ließ. Es gibt eine Geschichte in 2. Samuel 24 und parallel dazu im 1. Chronik 21. Da wird uns erzählt, dass David, der große König David, auf die Idee gekommen ist, sein Volk zu zählen. Ich muss mal zählen, ich will mal wissen, wie viele Leute jetzt hier zu meinem Staat dazugehören. Und das ließ er machen. Und dann schon sein oberster Heerführer, der Joab, der sagt, das ist nicht gut, das mache ich nur ganz widerwillig. Und tatsächlich, es stellt sich dann auch im Laufe der Geschichte heraus, dass diese Volkszählung eine Sünde war vor Gott. Joab erkennt das direkt, aber auch David selber erkennt das. Und dann geht es eigentlich, der größere Teil dieser Geschichte geht es darum, wie kann diese Sünde wieder aus dem Weg geschaffen werden. Aber es war eine Sünde. Interessanterweise wird uns nicht gesagt, warum eigentlich. Also ich habe es nochmal gelesen, habe nochmal versucht, das rauszufinden. Es wird uns nicht begründet. Das war eine Sünde, das Volk zu zählen. Vermutlich geht es hier, nicht nur hier, wie in allen Geschichten oder in allem, worum es in der Bibel geht, um das Vertrauen in Gott. Und zwar hier in der speziellen Zuspitzung, Gott hat dem Abraham doch zugesagt, dass er ein Volk haben wird oder Vater eines Volkes sein wird, das so unzählbar zahlreich sein wird wie die Staubkörner auf der Erde oder wie die Sterne am Himmel. Kann man nachlesen im 1. Mose 13, Vers 16 oder 1. Mose 15, Vers 5. Also wenn Gott das doch zusagt, heißt das doch, es werden immer genug Leute sein. Es ist Gottes Sache, ob das ausreicht an Militär oder ausreicht an Steuern oder ausreicht. Also wer sein Volk zählen lässt, will selber sehen, worum es geht. Also Volkszählungen in Israel sind kritisch, denn wer eine Volkszählung durchführt, vertraut auf die eigene Kraft und nicht auf Gottes Möglichkeiten. Das war so selbstverständlich. Das wusste man, auch jetzt zur Zeit, wo Jesus geboren wurde. Jetzt kommt die Frage, die entscheidende. Was mache ich denn nun als frommer Jude, wenn jetzt der römische Kaiser daherkommt und das Volk Israel zählen lassen will? Und dann auch noch wegen Kopfsteuer. Ich meine, das ist nochmal so ein Punkt, mit dem man sich schwer tut. Aber es ist auf einmal eine geistliche Frage geworden. Hier geht es nicht nur um Herrschaft eines Kaisers weit weg und transparente Bürgerschaft oder sonst was, sondern hier geht es auf einmal um geistliche Fragen. Und die kann man sehr unterschiedlich beantworten. Und ich will euch jetzt mal versuchen, zwei Antworten vor Augen zu malen, die uns in der Bibel geschildert werden. Die erste finden wir in Apostelgeschichte 5, Vers 4. Es ist jetzt eine ganz andere Geschichte, deswegen, wie gesagt, ist ein bisschen heute Morgen umfangreich. Da geht es darum, dass der jüdische Rat darüber streitet, wie er mit dieser neuen Gruppe der Jesusanhänger oder der Apostel umgehen soll. Die sind im Gefängnis und dann streiten die darum, sollen wir sie gleich umbringen, sollen wir sie später umbringen, sollen wir sie nur ins Gefängnis stecken, was machen wir jetzt mit denen? Also, das war das Problem mit diesen geistlichen Aufrührern. Und dann gibt's den Pharisäer Gamaliel und der rät zur Besonnenheit. Der sagt so, entweder ist das Gottes Sache, was wir hier haben, und dann können wir machen, was wir wollen, das wird sich sowieso weiterentwickeln, da können wir gar nichts gegen unternehmen. Oder es ist menschlich, und wenn es menschlich ist, dann wird sich das von alleine totlaufen. Und dann nennt dieser Gamaliel einige Beispiele aus der Geschichte, wo er sagt, da gab es doch schon mal so Messiasse, die sagten, ich bin der, der was Neues bringt, und dann waren sie in kurzer Zeit weg. Und ein Beispiel ist dann eben in diesem Vers 4, wo er sagt, zur Zeit der Volkszählung kam Judas aus Galiläa, er brachte das Volk hinter sich und rief zum Aufstand auf, auch er kam um und alle seine Anhänger wurden zerstreut. Und es ist eine starke Vermutung, dass damit die Volkszählung eben unter diesem Quirinius 6-7 nach Christus gemeint ist. Und man geht heute davon aus, dass diese Volkszählung die Geburtsstunde der Zeloten war. Also dieser Aufstand, dass da sich diese zelotische Gruppe gebildet hat, das war eine militante jüdische Widerstandsgruppe, die also gesagt hat, wir müssen nicht nur hier erdulden, sondern wir müssen mit Gewalt dagegen angehen, aus geistlichen Gründen. Das ist das Wichtige an dieser Stelle. Also das waren nicht Leute, die politisch Umsturz wollten oder sowas, sondern Zeloten sind Leute, die aus geistlicher Überzeugung das gemacht haben. Wenn da dieser gottlose Kaiser etwas will, dann müssen wir unser Volk Israel schützen und das dann auch mit Gewalt machen. Also die Antwort der Zeloten auf diese Frage, was macht ein frommer Jude, war eindeutig, sie sagen, wir müssen da mit Gewalt gegen vorgehen. Aufstand, Partisanenkrieg, Zeloten, das ist der Name, es heißt Eiferer. Aber nicht aus politischen Gründen, sondern aus geistlichen Gründen. Der traurige Höhepunkt dieser Bewegung war dann, dass es ab 66 nach Christus gab es den jüdisch-römischen Krieg, wo sie also einen echten Aufstand angezettelt haben und sogar 4 Jahre der römischen Macht widerstanden haben, aber es endete dann mit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Danach gab es auch nochmal 2-mal Aufstände, wo also die Juden sich zusammengebunden haben, um gegen die Römer zu kommen, aber sie hatten nie eine Chance. Also das ist die Antwort, die sie geben. Wenn da eine Volkszählung ist, das ist an sich schon eine ungeistliche Angelegenheit, da müssen wir mit Gewalt gegen vorgehen. Es gibt aber auch noch eine andere Haltung, die uns entgegenkommt. In Johannes 19 wird uns geschildert, wie Jesus vor Pilatus ist. Diese Gerichtsverhandlung, und da geht es ja genau um diesen Punkt, wer ist König in Israel? Will ich uns jetzt nicht ausführlicher erzählen, liegt uns wahrscheinlich ein wenig vor Augen. Und da gibt es diesen Dialog. Pilatus sagte zu den Juden, und damit sind die führenden Männer gemeint, seht her, da ist euer König. Aber sie schrien, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Da fragte Pilatus sie, euren König soll ich kreuzigen lassen? Die führenden Priester antworteten, wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Das hätten die wahrscheinlich nicht immer gesagt, aber in dieser Auseinandersetzung wird da aber deutlich, also wir anerkennen den Kaiser. Wir sind nicht zu denen, die hier gegen in irgendeiner Weise zum Widerstand aufrufen. Das werden sie voneinander getrennt haben, ob das nun ein geistlicher König ist oder nicht. Also was tut man? Die Antwort der Priester ist, man macht mit. Hauptsache, der Tempelbetrieb läuft ungestört. Und das war tatsächlich eine starke Haltung, die unter den Priestern gelebt hat. Die haben ja davon gelebt, dass der Tempel gut läuft. Und da war man schon sehr kompromissbereit in vielen Angelegenheiten, was jetzt die Römer angeht, was Herodes angeht. Also man war da sehr, hatte ein sehr, sehr weites Herz an dieser Stelle. Die Pharisäer hätten vielleicht geantwortet, Hauptsache die Tora-Lesung wird nicht gestört. Also Hauptsache wir haben unsere Ruhe, dass wir Bibel lesen können, dass wir unsere Synagogen-Gottesdienste halten können. Und ansonsten, ja, Politik ist Politik, das hat mit uns nichts zu tun. Also man kann sehr unterschiedlich auf diese Frage antworten. Wie ist denn nun eigentlich die Antwort, die uns der Lukas hier gibt? Sagt er, man soll loyal sein dem Staat gegenüber, also ergeben sein hieße das, also mitmachen, sich arrangieren? Oder würde er zum Widerstand aufrufen? Wenn wir jetzt lesen, was Josef und Maria hier machen, dann klingt das ja sehr eher nach loyal ergeben, man macht mit. Also hier steht nicht, und Josef sattelte seinen Esel mit seiner Frau Maria und dann zogen sie ins Ausland nach Germanien oder sonst wo, wo es keine Römer gibt. Sondern er macht das, was da angeordnet ist. Das klingt jetzt erstmal sehr wenig spektakulär und scheint hier auch ganz eindeutig zu sein. Jetzt müssen wir noch beachten, dass Lukas das ja nicht schreibt als Augenzeuge direkt, als das passiert, sondern der schreibt das ungefähr 70 nach Christus, also der Tempel steht wahrscheinlich schon nicht mehr oder mit großer Sicherheit. Er schreibt es also nicht nur im Rückblick, so 70 Jahre später, sondern er schreibt es auch für heute aus seiner Sicht. Er schreibt es also für die Gemeinden oder für die Menschen, die das im Moment lesen. Es ist also ein ganz anderer Kaiser im Moment dran und die Gemeinde ist schon entstanden, die Gemeinde ist größer geworden. Also eigentlich ist seine Botschaft, die er hiermit verbindet, dass er an die Gemeinde Jesu schreibt oder alle, die dazukommen wollen. Es interessiert ihn nicht so sehr, was hat das damals zu sagen gehabt, wie wir das jetzt gerade uns vor Augen gemalt haben, sondern er stellt die Frage, was bedeutet das denn für dich, der du das heute liest? Also so wie gerade für uns auch. Wie gehen wir denn damit um, was der Staat von uns will? Sollen wir da loyal sein oder gehen wir in den Widerstand? Deswegen müssen wir uns das noch ein bisschen weiterlesen. Wir haben nur die ersten 5 Verse gelesen. Er stellt ja hier im Grunde zwei Gruppen oder zwei Leute oder Personen gegenüber. Einmal den Kaiser, also die römische Herrschermacht, den Staat und dann diese völlig unscheinbaren Leute, die da losziehen, nämlich Maria und Josef, die nun wirklich kein Faktor bei nichts sind. Die ziehen da los und die stellt er gegenüber und dann, wir kennen die Weihnachtsgeschichte und sie kommt ja auch am Heiligabend wieder vor in der ganzen Länge und dann gibt es ja einen Höhepunkt. Wir haben ja nur die ersten Verse uns angesehen und den Höhepunkt haben wir auch schon oft gehört, wo nämlich der wahre Retter und Herr gefeiert wird. Nämlich als der Engel zu den Hirten sagt, fürchtet euch nicht, hört doch. Ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Es ist Christus der Herr. Also Lukas erzählt nicht nur diese Geschichte, sondern er setzt hier bewusst sozusagen die beiden Herren gegenüber und fragt damit, wer ist denn der wirkliche Herr? Da haben wir den einen, den Kaiser, der das für sich beansprucht, der vielleicht auch die weltliche Macht dazu hat. Und dann haben wir Jesus, der eigentliche Herr und Retter ist und der über diesem Kaiser steht, der sich das da anmaßt und ihr wisst, zu wem ihr gehört. Das ist die eigentliche Botschaft, die Lukas mit dieser Schilderung der Geburt Jesu verbindet. Da ist der eine Kaiser und jetzt erzähle ich euch mal von dem wahren Herrn und Retter. Und das macht er dann. Dann kommt das Evangelium. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Und dann wird uns erzählt, wer denn da gekommen ist, nämlich Jesus selbst. Und Jesus hat sich, damit komme ich dann in die Schlussrunde, Jesus hat sich ja dazu auch mal geäußert. Öfter mal. Also er hat sich nie richtig auseinandergesetzt mit den Römern, das nicht. Das war nicht sein Gegenüber. Aber er hat sich mit dieser Frage immer wieder mal beschäftigt. Es geht oft um Geld, es geht auch um Macht und Herrschaft und es geht auch um Steuerangelegenheiten. Das will ich uns nur ganz schnell noch lesen. In Lukas 20 bis 25, seine Auseinandersetzung war immer mit den Priestern, den Schriftgelehrten, den Pharisäern. Die führenden Priester und Schriftgelehrten schickten Leute zu Jesus, die ihn beobachten sollten. Die sollten vorgeben, gerecht vor Gott zu leben und Jesus mit einer Frage in Bedrängnis bringen. Diese Leute fragten Jesus: Lehrer, wir wissen, du redest und lehrst aufrichtig und siehst dabei nicht die Person an, vielmehr sagst du die Wahrheit und lehrst, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Ein bisschen schmeicheln, bevor man dann zu der eigentlichen Frage kommt: Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Absicht und sagte: Zeigt mir eine Silbermünze, wer ist auf dem Bild zu sehen und wer wird in der Inschrift genannt? Sie antworteten: Der Kaiser. Da sagte Jesus zu ihnen: Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Den letzten Satz kennen wir alle, der hat sich auch verselbstständigt, den gibt's auch ohne Bibel, dass man weiß, worum es geht. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, so die erste Antwort. Das ist die Antwort, die vielleicht die Priester und Schriftgelehrten auch gegeben hätten. Wir arrangieren uns, wir machen mit. Und dann gibt's die andere Antwort: Gebt Gott, was Gott gehört. Das ist vielleicht das, was die Zeloten geantwortet hätten. Das ist das, was man machen muss. Und sie hätten zwischen diesen beiden Sätzen ein Oder gesetzt. Das schließt sich gegeneinander aus, hätten sie gesagt. Entweder machen wir mit oder man geht in Widerstand. Jesus macht hier ein Und. Er sagt, beides gehört zu uns, wenn wir uns mit dem Staat umziehen. Und natürlich hat er, da kennen wir Jesus jetzt gut genug, hat er eine gewisse Schlagseite in dem Ganzen. Er setzt das nicht gleichberechtigt gegeneinander oder gegenüber, sondern er sagt, was Gott gehört, das hat auf jeden Fall die Priorität. Das ist das Maßgebliche in dem Ganzen. Aber von dem her können wir dann auch mit dem Kaiser und mit allen anderen Mächtigen umgehen. Und dann gibt's zum Beispiel diesen berühmten Satz in der Apostelgeschichte, wo dann, ich glaube, Petrus war es, gesagt hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es ist auch eine Wahrheit, die dazugehört. Ich möchte das so zusammenfassen, dass wir als Christen, wenn wir diese Frage uns stellen, ich weiß nicht, ob sie dich überhaupt beschäftigt, vielleicht ist das heute Morgen für dich nicht so ganz spannend, wie gehe ich eigentlich um mit dem Staat, mit unserem Land, in dem wir leben? Das, was in der Bibel uns sehr entgegengekommen ist, dass wir grundsätzlich solidarisch sind oder loyal zum Staat sind. Das betrifft damals sogar gegenüber einem diktatorischen, tyrannischen Staat. Das ist manchmal fast nicht zu verstehen, wenn Paulus in Römer 13 ist es, glaube ich, was dazu sagt, ne, wie man sich da verhalten soll. Aber wir leben und können da sagen, Gott sei Dank, ja in einer Demokratie, meines Erachtens einer der besten, die es gibt in dieser Welt. Also wir werden unsere Steuern zahlen, wir werden die Gesetze erfüllen, wir werden die Demokratie fördern. Das ist sicherlich eine Grundhaltung, mit der wir unterwegs sind. Aber, und das gehört eben auch dazu, aber weil Jesus Christus allein unser Herr und Retter ist, bleibt da immer eine kritische Distanz jedem Staat, jeder Staatsform gegenüber. Und dann kann es sein, dass wir aus Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten im Einzelfall auch Ungehorsam oder Widerstand leisten müssen. Das kann auch passieren. In unserem Land sicherlich nicht ganz so oft, aber es kann auch passieren. Und nicht, weil wir irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen, deswegen demonstrieren im Moment gegen alles Mögliche, das meine ich damit nicht. Aber es gibt Punkte, wo wir sagen, die Liebe zu Gott, die Verpflichtung, weil Jesus der Herr meines Lebens ist, zwingt mich, führt mich dazu, an dieser Stelle Widerstand zu leisten oder auch die Liebe zu einzelnen Menschen, wo ich mit Menschen unterwegs bin, sagen kann, da kann ich nicht mitmachen. Also es gibt da Fälle oder Themen, über die wir da nachdenken müssten. Den Beginn des Lebens, ne, die ganze Problematik der Abtreibung, wie man damit umgeht. Oder das Ende des Lebens. Ne, wann gibt es das? Dürfen wir jedem helfen zu sterben? Oder die ganze Frage der Flüchtlinge, Kirchenasyl. Es gibt da so manche Fragen, die sind sehr spannend und auch gar nicht so einfach zu beantworten. Selbst in unserem Land nicht. Wo wir aber als Christen, als Menschen, die mit Jesus leben, sagen, Jesus ist der Herr unseres Lebens. Und deswegen gibt es nicht eine 1:1 Gehorsam dem Staat gegenüber. Aber grundsätzlich ist da eine Loyalität, eine Solidarität dem Staat gegenüber und ihn zu fördern oder auch für ihn zu beten, auch wenn vielleicht manche Politiker, die man so vor Augen hat, nicht unbedingt einem persönlich politisch entsprechen, aber trotzdem sind wir da gerufen, für sie zu beten und sie dann so auch zu unterstützen. Aber eben nicht in einem blinden Gehorsam, auch wenn vielleicht der Staat das manches Mal von seinen Bürgern erwartet, sondern wir haben einen Herrn, der da drüber steht. Jesus ist der Herr und Retter, nicht der Kaiser oder wer auch immer da jeweils dran ist. Ich möchte uns dazu ermutigen, beides zu leben, Solidarität, aber auch eine kritische Begleitung und aufmerksam zu sein, wo uns Jesus auch herausfordert, andere Akzente zu setzen, als die üblich sind. Also heute Morgen mal ein etwas anderer Blick auf die Weihnachtsgeschichte, als wir sie sonst vielleicht kennen. Der andere Blick kommt dann vielleicht Heiligabend, wo es uns vielleicht mehr zu Herzen geht. Heute Morgen soll es ein wenig eine Sortierung sein. Gott segne uns in dieser Zeit, wenn wir miteinander unterwegs sind, mit Jesus, unserem Herrn. Amen.